SRF 2 Kultur.
Sie sind aus den Kampfzonen ferner Länder zurück, doch in ihren Köpfen tobt der Krieg unvermindert weiter. Nahezu stündlich begeht in den USA ein ehemaliger Soldat Suizid, weil er mit dem Leben daheim nicht länger klarkommt. Für Hinterbliebene ist deren Tod meist ein großer Schock und eine immense Belastung. Denn nicht nur im US-Militär, auch in weiten Teilen der amerikanischen Gesellschaft gelten gebrochene Helden noch immer als Versager. Vom Hero zur Zero, vom Helden zur Null. Sie hören die Sendung Kontext, am Mikrofon Rita Schwarzer.
Good morning, everyone. We really appreciate all of you from the press being here today. We appreciate everybody being here today for what is really a historic event. Behind us are 1892 flags.
Ende März in der National Mall vor dem Capitol in Washington, D.C. Pressekonferenz der IAVA, des Interessenverbandes der Veteranen aus dem Irak- und Afghanistan-Krieg. Gut 3 Dutzend ehemalige Militärangehörige sind in die Metropole gekommen, aus allen Teilen der USA. Eine Woche lang haben sie im Kongress, dem Pentagon und im Weißen Haus für ihre Sache lobbyiert. Heute nun werden sie 1892 amerikanische Fähnchen auf die große Grünfläche der National Mall setzen. Eines für jeden Veteranen, der sich seit Beginn dieses Jahres das Leben genommen hat. 1892, allein im ersten Quartal.
Our country loses roughly 22 veterans a day to suicide, and we're here to say that that's not right.
Unser Land verliert täglich rund 22 Veteranen durch Suizid. Wir sind hier, um zu sagen, das ist einfach nicht in Ordnung. Es wird Zeit, dass wir uns als Volk erheben und Washington eine klare Botschaft überbringen. Wir müssen dem Suizid den Kampf ansagen.
An dieser Pressekonferenz mit dabei der Abgeordnete John Walsh aus dem US-Bundesstaat Montana, der jüngst vereidigte und erste Irak-Veteran im US-Senat. Walsh führte 2 Jahre lang ein Infanteriebataillon im Irak. Für ihn ist das Anliegen eine Mission in eigener Sache.
When we returned home, one of my young sergeants died by suicide. So this is very personal to me.
Als wir vom Irak nach Hause zurückkehrten, nahm sich einer meiner jungen Unteroffiziere das Leben. In den darauffolgenden 4 Jahren befehligte ich Montanas Nationalgarde und wieder versuchten sich Angehörige meiner Einheit umzubringen. Einige von ihnen starben. Wir haben zu lange gewartet, um das Problem anzugehen. Wir kennen inzwischen die Zahlen des Veteranenministeriums. Rund 22 ehemalige Militärangehörige begehen in den USA tagtäglich Suizid. Eine Epidemie, die wir nicht länger hinnehmen dürfen. Wir können sie jedoch nur gemeinsam stoppen. Dies ist kein demokratisches oder republikanisches Problem. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich werde meine Senatskollegen deshalb dazu aufrufen, die heute von mir eingereichte Gesetzesvorlage zur Suizidprävention möglichst schnell anzunehmen, damit sie Rechtskraft erlangt. Gemeinsam können wir es schaffen.
Nur wenige Tage nach der Pressekonferenz der IAVA in Washington.
Breaking news: The report of a shooting at Fort Hood in Texas.
Ein Amoklauf auf der Militärbasis Fort Hood im Bundesstaat Texas. Der 34-jährige Kriegsveteran Ivan Lopez tötet 3 Männer, verwundet 16 weitere und erschießt zuletzt sich selbst. Der Ehemann und Vater einer Tochter war 2011 4 Monate lang im Irak stationiert. Der Einsatz hat den Mann offenbar traumatisiert. Lopez sei verhaltensauffällig gewesen und habe psychische Probleme gehabt, erklärt Kommandeur Mark Milley nach der Tat.
We do know that this soldier had behavioral health and mental health issues and was being treated for that.
Mit der Tragödie von Fort Hood hat die Debatte um psychische Erkrankungen von Veteranen eine unerwartete Dynamik erhalten. Denn die Schießerei auf dem texanischen Militärstützpunkt ist die 2. binnen nur weniger Monate. Bereits im letzten September kam es in der Washington Navy Yard zu einem Zwischenfall. Damals kamen 12 Menschen um, 8 wurden verletzt. Allmählich wächst bei Politikern und hohen Militärs die Erkenntnis, dass Heimkehrenden von der Kriegsfront umfassender als bisher geholfen werden muss. Zum Beispiel Mike McCall, Leiter des Heimatschutzausschusses im Repräsentantenhaus. Gegenüber dem Fernsehsender CBS meinte der Republikaner nach dem Blutbad von Fort Hood:
We do a very good job at fixing broken bodies, but not such a great job at healing broken minds.
Wir sind sehr gut im Flicken von gebrochenen Knochen, aber wir sind nicht so geschickt im Reparieren von gebrochenen Seelen.
Im Konkurrenzsender NBC erinnerte der frühere Top-General Mike Mullen an den enormen Stress, dem die Zurückkehrenden in den USA ausgesetzt seien.
It's a time of great stress for our military. We've been through a lot.
Unsere Militärangehörigen haben eine Menge durchgemacht. Das Beispiel von Fort Hood weist auf die Mischung von Symptomen hin, die mit diesem Stress verbunden sind. Dazu gehören Angstzustände, Depressionen, möglicherweise auch posttraumatische Belastungsstörungen, Hirnverletzungen bis hin zu finanziellen und persönlichen Sorgen. Jetzt, wo unsere Streitkräfte nach Jahren an der Front heimkehren, werden wir wohl künftig vermehrt mit solchen Herausforderungen konfrontiert sein.
Besonders alarmierend, bei jungen Veteranen unter 30 Jahren ist die Suizidrate in den letzten Jahren um rund 45% in die Höhe geschnellt. Um gute 10% gestiegen ist die Zahl bei Veteraninnen, denn im Irak und in Afghanistan kamen zunehmend auch Frauen zum Einsatz. Viele von ihnen wurden während ihrer Dienstzeit vergewaltigt oder sexuell belästigt, aber nicht nur sie. Neue Untersuchungen zeigen, Frauen und Männer werden im US-Militär praktisch zu gleichen Teilen Opfer sexueller Gewalt. Und die Dunkelziffern sind enorm. Von den Nöten und vom Leid junger ehemaliger Militärangehöriger ist in amerikanischen Medien immer häufiger zu erfahren. Kaum Thema aber sind die Suizide älterer Ex-Soldaten. Dabei wird die große Mehrheit, nämlich fast 70%, von Männern über 50 Jahren begangen. Weshalb dies so ist, dazu Dr. Tom Berger, Geschäftsführer der Vietnam Veterans of America in Silver Springs, eine Autostunde nördlich von Washington.
Well, there are several reasons for it. It starts with the fact that as we get older, our life becomes less organized.
Mit zunehmendem Alter verläuft unser Leben weniger geordnet. Unsere Kinder fliegen aus, wir kommen in Rente, zum Teil scheitern unsere Ehen, vielleicht auch wegen Drogen- und Alkoholmissbrauchs. Unser Leben hat keine Strukturen mehr. Deshalb können uns Erinnerungen an traumatische Erlebnisse der Kriegszeit heute leichter heimsuchen.
Sachkundige Hilfe beim Verarbeiten von seelischen Wunden gab es für Heimkehrer aus Vietnam in den 60er und 70er Jahren nicht, sagt Dr. Tom Berger.
No, and I say that because mental illness, PTSD.
Zu unserer Zeit waren psychische Erkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen oder etwa Hirnverletzungen noch nicht als solche erkannt. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Wir sind in den Kellern von Kirchen zusammengekommen oder bei einem von uns zu Hause. Mit Hilfe von Kollegen der psychologischen Fachrichtung wurde die posttraumatische Belastungsstörung in den frühen 80er Jahren dann als Krankheit diagnostiziert. Aber noch während Jahren gab es keine Therapieprogramme. Und wie Sie aufgrund der großen Zahl junger Veteranen mit psychischen Problemen erkennen können, besteht noch heute kein genügend großes Hilfsangebot.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love.
Jeder Veteranensuizid hinterlässt Menschen, die trauern. Mütter, Väter, Ehepartner, Kinder, Geschwister, Freunde. Von dieser Art von Kollateralschäden ist in amerikanischen Medien nur selten die Rede. Dabei geht ihre Zahl in die Tausende und Abertausende. Eine dieser Leidtragenden ist Janine Lutz in Davie, einer Stadt im Süden Floridas. Am 12. Januar 2013 nahm sich ihr älterer Sohn John mit einer Überdosis Tabletten das Leben. Er war gerade einmal 24 Jahre alt.
Johnny was the life of the party. He would light up the room. Beautiful.
Johnny war das Licht jeder Party. Er brachte den Raum zum Leuchten. Wunderschön. 1,82 groß, blaue Augen, lange Wimpern. Lustig, mit breiter Allgemeinbildung. Er war mein Stolz und meine Freude.
He was my pride and joy. Have you ever thought about suicide? I think about it all the time since I lost my son.
Haben Sie je selber an Suizid gedacht? Ich denke ständig daran, seit mein Sohn tot ist. Gerade letzte Woche wieder. Ich hatte alles geplant. Aber aus welchem Grund auch immer, ich habe es nicht getan. Ich weiß, wenn man den Sturm übersteht, geht es wieder.
Wir sitzen an Janine Lutz' großem Esstisch in der offenen Wohnküche. Die drei Hunde sind weggesperrt. Seit letztem August lebt die attraktive Frau allein in ihrem großen Haus. Ihr jüngerer Sohn Justin hat sie verlassen.
Well, I haven't talked to my other son since August. He moved out and he won't speak to me.
Ich habe seit August nicht mehr mit ihm gesprochen. Er ist von zu Hause ausgezogen. Ich weiß nicht weshalb. Vielleicht versucht er auf diese Art seine Trauer zu verarbeiten. Vielleicht macht er mich für den Tod seines großen Bruders verantwortlich. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn unverzüglich zu einer Therapeutin gebracht. Er hatte Johnny damals tot in seinem Zimmer gefunden. Aber nach zwei Sitzungen hat Justin die Behandlung abgebrochen. Jetzt ist Funkstille. Auch sein Vater spricht nicht mehr mit mir. Aber das ist in Ordnung. Wir sind seit 1998 geschieden.
There, you know, Johnny and Justin's father, he won't talk to me, but that's okay. We got divorced in 1998.
Es waren die Terroranschläge vom 11. September 2001, die ihren Sohn John dazu motivierten, sich 5 Jahre später vom Militär anwerben zu lassen. Zuerst ging er in die US Army, aber dann wollte er zu den Marines. Ein ganzes Jahr lang sei er dort zu einer gut geölten Kampfmaschine gedrillt worden, erzählt seine Mutter. Dann, 2007, der erste Marschbefehl. Ramadi, eine Stadt etwa 110 Kilometer westlich von Bagdad.
He went to a Ramadi, Iraq. He went between 2007 and 2008 for 6 months.
Er erlebte dort einige Blutbäder, aber sie waren nicht so schlimm. Eine Woche vor Thanksgiving rief er mich an und erzählte, er habe auf eine Autobombe reagieren müssen. Das ging ihm nahe. Als seine Mutter konnte ich es an seiner Stimme hören. Nur wer das Sterben mit eigenen Augen gesehen hat, kann wirklich ermessen, was es bedeutet. Aber als er nach Hause kam, hatte er immer noch dieses gleiche, wunderbare Lächeln. Er war derselbe Mensch.
Während seines 30-tägigen Urlaubs daheim der zweite Marschbefehl. Diesmal nach Afghanistan.
He said, "Mommy, he said, I have a bad feeling about this tour." That's all he said.
Er sagte, "Mami, bei diesem Einsatz habe ich kein gutes Gefühl." Mehr sagte er nicht. Es wurde der größte Massenfallschirmabsprung seit Vietnam. 4000 US-Marines in den entlegensten Zipfel eines unbekannten Gebiets. Niemand hatte eine Ahnung, wohin es ging, was sie erwarten würde. Der Boden war gespickt mit Landminen und Sprengkörpern. Die Jungs waren so tief im Niemandsland, dass es Schwierigkeiten gab mit Nachschub an Essen, Wasser und Munition. Viele Karawanen flogen in die Luft. Folglich mussten sie ihr Essen und Wasser rationieren, bei 61 Grad. Viele wurden krank wegen der Hitze. Mein Sohn verlor eine Menge Gewicht. Nach einiger Zeit begann man, ihnen Wasserkanister per Helikopter abzuwerfen. Aber bei 61 Grad? Es war die Hölle auf Erden.
142 degrees. It was hell on earth.
Während dieser Zeit saß Janine Lutz Abend für Abend an ihrem Computer. Sie informierte sich über die Lage in Afghanistan, tauschte sich mit anderen Soldatenmüttern aus. Die Frauen ermutigten sich gegenseitig 6 Monate lang.
And then he returned. His eyes were blank. No emotion.
Und dann kehrte Johnny zurück. Seine Augen waren leer, ohne jegliche Emotionen. Ein paar Umarmungen, als er vom Bus stieg. Danach saß er nur noch reglos da, die Augen hinter der Sonnenbrille versteckt. Ich wusste zwar, dass er gerade von der Hölle zurückgekommen war, aber mir war nicht bewusst, dass er zu Hause noch immer in dieser Hölle steckte.
He was still in hell, even though he was home. He was very sad, quiet, angry.
Er war sehr traurig, ruhig, wütend. Er verstand nicht, weshalb er noch lebte, wo doch so viele seiner Freunde gestorben waren. Er fragte mich immer wieder, warum habe ich es nach Hause geschafft? Ich weiß nicht, Johnny, habe ich ihm geantwortet. Aber so ist es nun mal. Er war voller Wut, Groll und Hass. Abgrundtiefem Hass. Wenn man jemanden töten muss, ist dieser Hass wohl zwingend nötig. Aber wie wird man diesen Hass wieder los? Johnny gelang es nicht.
Der Kriegseinsatz in Afghanistan hatte John Lutz schwer gezeichnet. Eine Schussverletzung am Nacken, ein gebrochener Rücken, massive posttraumatische Belastungsstörungen. Die Ärzte der Veteranenverwaltung verschrieben ihm bis zu 17 Medikamente gleichzeitig. Eines dieser Mittel war Clonopin, ein Medikament mit zahlreichen möglichen Nebenwirkungen. Eine davon, suizidfördernde Gedanken und Verhaltensweisen. 7 Tage nach Einnahme von Clonopin versuchte John sich zum ersten Mal umzubringen. Er lebte damals noch auf einer Militärbasis in North Carolina. Es war eine Rettung in allerletzter Minute.
They found him just as he stopped breathing. Well, fast forward to January 4th, 2013.
Sie fanden ihn, als er gerade aufgehört hatte zu atmen. Drehen wir die Zeit nach vorn, zum 4. Januar 2013. Johnny lebt inzwischen wieder zu Hause und geht wöchentlich zu seinen Terminen in die Veteranenklinik. Er ist schwer depressiv und informiert seine behandelnden Ärzte, dass er die Verwaltung seiner Medikamente mir übergeben hat. Er sagte, Mami, sperr sämtliche Waffen und Medikamente weg. Ich habe Angst. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Die Leute der Veteranenklinik wussten also Bescheid. Und was tun sie? Sie geben ihm 90 Milligramm Morphin für die Schmerzen und erneut Klonopin, ohne mein Wissen. 8 Tage später war mein Sohn tot.
What do? They give him 90 morphine and Klonopin. And 8 days later my son was dead.
Lauren Lutz macht das behandelnde Personal für den Tod ihres Sohnes verantwortlich. Statt ihm wirklich zu helfen, habe man ihn einfach nur mit Medikamenten vollgepumpt. Und dennoch quälen sie täglich bohrende Schuldgefühle.
Yeah, every day. Yeah, I woke up last night crying.
Letzte Nacht bin ich weinend aufgewacht, denn Johnny setzte nach seiner Rückkehr eine Ausbildung für Helikopterpiloten fort. Eine Schulung, die er schon vor seinem Einstieg bei den Marines begonnen hatte. Aber nach einigen Wochen sagte er mir, Mami, ich schaffe das nicht mehr. Und ich antwortete, doch, Johnny, das schaffst du. Ich habe nicht begriffen, dass er die Kraft dazu nicht mehr hatte. Es ist mir zwar klar, dass er wegen der verfluchten Medikamente gestorben ist, aber ich weiß auch, dass ich manchmal streng mit ihm war und nicht verstand, dass er bestimmte Dinge einfach nicht mehr schaffte. Jetzt weiß ich es. Aber jetzt ist es zu spät.
Now I know, but it's too late.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we. To bring some loving here today, yeah. Father, Father, we don't need to escalate.
Von Florida zurück nach Washington D.C. für ein Treffen mit Rebecca Morrison, Mediensprecherin von TAPS. Das Kürzel steht für eine Selbsthilfeorganisation von hinterbliebenen militärischer Suizidopfer. 4000 Mitglieder zählt die private Einrichtung inzwischen und täglich kommen durchschnittlich 3 weitere hinzu.
The culture of the military is to be strong, suck it up, don't show your weakness.
Im Militär gilt, sei stark, halte durch, zeig keine Schwäche. Obschon sich das allmählich etwas bessert, überwiegt immer noch die Meinung, wer sich umbringt, ist ein Schwächling. Nach einem Suizid bleibt dieses Stigma an den Hinterbliebenen haften. Dabei wissen die Familien sehr genau, ihre Angehörigen waren vor dem Kriegseinsatz nicht krank. Sie starben an den Folgen des Kriegs. Doch für Außenstehende ist das schwer zu akzeptieren.
For the rest of the world, it's hard for them to accept that. And so you have all these surviving family members that are completely devastated by the loss, first of all.
Und so haben sie Hinterbliebene, die am Boden zerstört sind, weil sie gerade einen Menschen verloren haben, auf eine Weise, die sie nie für möglich gehalten hätten. Viele sind dazu noch traumatisiert, weil sie die Toten zu Hause entdeckt oder gesehen haben. Hinzu kommt, dass Hinterbliebene einen komplexen Trauerprozess durchleben, denn sie versuchen zu verstehen, warum dieser Mensch sie gerade verlassen hat. Trauer, Wut, Angst, Schuldzuweisungen und Schuldgefühle können manchmal von Minute zu Minute wechseln und von Stunde zu Stunde. Und zu all dem kommen dann noch die demütigenden Reaktionen von Verwandten und des weiteren Umfelds. Viele unserer Familien haben deshalb große Mühe, das Wort Suizid nur schon auszusprechen, geschweige denn zu erwähnen, dass sie jemanden auf diese Art verloren haben.
Mein Mann wurde vom Hero zur Zero, vom Helden zur Null, beschrieb eine Veteranenwitwe das gesellschaftliche Stigma nach dem Suizid ihres Mannes in der Online-Zeitung Huffington Post. Das soll sich nun ändern. TAPS versucht nicht nur mit Aufklärung gegen das verheerende Stigma anzugehen, die Organisation appelliert auch an Hinterbliebene, sich helfen zu lassen. Denn Angehörige von Suizidopfern, so Rebecca Morrison, haben ein 3- bis 5-fach höheres Suizidrisiko.
Survivors of suicide are 3 to 5 times more likely to take their own life.
TAPS versteht sich als eine Art Rettungsanker für Hinterbliebene. Er soll ihnen zeigen, ihr seid mit eurem Schmerz und eurer Verzweiflung nicht allein.
Yeah, they can literally get help and get communication from us 24 hours a day, 7 days a week.
Wer uns kontaktiert, erhält Hilfe und Beratung rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Wir haben eine Hotline, Chatgruppen, wir sind auf Facebook, wir bieten lokale und nationale Seminare, wir haben überall lokale Beratungs- und Supportgruppen und wir bieten therapeutische Hilfe. Es ist immer jemand da, der zuhört.
Ohne TAPS wäre sie inzwischen auch längst tot, erzählt Rebecca Morris nun umwunden. Vor 2 Jahren verlor die junge Frau ihren Mann. Jan Morrison war Militärpilot. Er flog Apache-Helikopter. Ende 2011 kehrte er von einem 2-jährigen Irak-Einsatz nach Hause zurück und kämpfte zunehmend mit Problemen. Sein größtes, er konnte nicht mehr schlafen, wurde zunehmend depressiv. Die behandelnden Ärzte der Veteranenbehörde verschrieben ihm Tabletten, aber die halfen nicht. Und so suchte Jan Morrison nach einem Spezialisten für sein Problem. Doch statt ihm zu helfen, schob man ihn von einer Stelle zur nächsten. 3 Tage lang, bis er schließlich in der Warteschlaufe einer telefonischen Hotline hängen blieb. Über 1 Stunde lang. Dann legte er resigniert auf. Rebecca Morrison fand ihren Mann nach ihrer Rückkehr von der Arbeit tot zu Hause. Er hatte sich im Schlafzimmer erschossen. Noch nie in der amerikanischen Geschichte haben sich so viele Frontrückkehrer umgebracht wie seit 2007. 8.030 Suizide pro Jahr, 22 pro Tag, mindestens. Als das Veteranenministerium diese Zahl vor gut einem Jahr erstmals öffentlich machte, ging ein Aufschrei durchs Land. Den notorisch unterdotierten Diensten der Veteranenbehörde wurde Versagen vorgeworfen. Eilig verdoppelte man das Personal der Krisenhotline. Präsident Barack Obama erließ die Weisung, 1600 zusätzliche Fachkräfte und medizinisches Hilfspersonal anzuheuern. Zudem sollten 800 Veteranen trainiert werden, um ihren Kameraden beizustehen. Das Ziel, Betroffenen innerhalb von 24 Stunden fachkundig zu helfen. Doch die Zahl ehemaliger Militärangehöriger, die ihrem Leben ein Ende setzen, ist trotzdem nicht kleiner geworden. Viele Lebensmüde wagen es gar nicht, Hilfe zu suchen, und jene, die es tun, warten zum Teil Monate, ehe sie einen Termin bei einem Psychiater oder einer Psychologin erhalten. Sie sind nicht die Einzigen. Der Nachrichtensender CNN hat gerade ein halbes Jahr lang über die Schlampereien und die langen Wartezeiten im gesamten nationalen Gesundheitssystem für Veteranen berichtet. Letzten Monat enthüllte der Sender dann einen Skandal, der seinesgleichen sucht. Die Veteranenverwaltung in Phoenix, Arizona, führte nämlich zwei Patientenlisten. Auf der offiziellen für die Zentrale in Washington wurden alle Kranken binnen nützlicher Frist verarztet, auf der inoffiziellen Liste warteten sie ein Jahr und länger. 1400 bis 1600 Patienten sollen davon betroffen sein. Für mindestens 40 von ihnen endete das Warten inzwischen tödlich. Die Untersuchungen laufen noch, erste Verantwortliche wurden freigestellt, doch Phoenix scheint nur die Spitze des viel zitierten Eisbergs zu sein. Inzwischen haben die New York Times und USA Today weitere Fälschungen und Unregelmäßigkeiten ans Licht gebracht. In Veteraneneinrichtungen von Colorado, North Carolina, Texas und Wyoming. Für Hinterbliebene von Suizidopfern sind derlei Enthüllungen Salz in ihre Wunden. Janine Lutz, die Mutter des verstorbenen Marines aus Davie, ist misstrauisch geworden. Nicht nur gegenüber dem Moloch des Veteranenministeriums, auch gegenüber dem US-Militär und der Regierung in Washington. Was würde sie Präsident Barack Obama sagen oder seinem Vorgänger George W. Bush, wenn sie die Gelegenheit dazu hätte? Nichts, antwortet Janine Lutz bitter.
No, I don't think they really care. I mean, our children are dispensable to them.
Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich kümmern. Für diese Leute sind unsere Kinder doch nur Wegwerfware. Die sitzen sicher hinter ihren Schreibtischen und benutzen unsere Kinder für den Krieg. Und ich rede jetzt nicht etwa für oder gegen den Krieg. Das ist nicht mein Kampf. Mein einziger Kampf ist, den Veteranen zu helfen. Ich liebe mein Land, ich liebe meine Freiheit. Und Männer wie mein Sohn sind bereit, für unsere Freiheit zu sterben. Ich muss mit diesem Krieg nicht einverstanden sein. Verstehen Sie, was ich meine? Was ich jedoch verlangen würde, dass die Verantwortlichen mit unseren ehemaligen Militärangehörigen ab sofort anders umgehen. Ein Jahr lang trainieren sie unsere Soldaten zu Kampfmaschinen für den Krieg. Und wenn sie von der Front zurückkehren, fällt den Zuständigen nichts Besseres ein, als ihnen Medikamente hinzuschmeißen? Das muss aufhören, und zwar jetzt. Mein Sohn ist nicht das erste Opfer. Das läuft schon seit Jahren so. Es gibt Spezialisten, die wissen, was zu tun ist. Also tut es.
Vom Hero zur Zero. Vom Held zur Null. Sie hörten eine Sendung über die alarmierende Zahl von amerikanischen Militärangehörigen, die sich nach ihrer Rückkehr von der Front das Leben nehmen. Am Mikrofon verabschiedet sich Rita Schwarzer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.